dass man sich so kleine Evil-User-Stories überlegt. Und wenn man daran rumrätselt, da fängt man gleich direkt an mit, wer greift eigentlich an und warum greift er an? Und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, wo im System kann er das eigentlich machen.
Tech Talks at Tech at Spree, unser Podcast für alles rund um die Softwareentwicklung.
Okay, wir sitzen jetzt also in dem Raum. Alle haben sich versammelt, die da sein sollen. Was ist der nächste Schritt? Also man holt Stift und Papier raus oder mit, wie geht's weiter?
Ja, also je nachdem, was man genau für eine Methode einsetzen will, das ist ja schon ein bisschen offen. Man kann es mit Stift und Papier machen, die meisten Methoden, kann da aber auch ganz toll vorbereitete Boards und irgendwelchen Tools benutzen. Ich sag mal, klassisches Werkzeug, was jetzt so in Entwicklungsteams eingesetzt wird, ist eine Datenflussanalyse. Das ist so ein technisches Werkzeug, wo ich von der technischen Sicht drauf schaue und dann Probleme finde oder Risiken finde. Was man da macht, ist praktisch, dass man sich so ein Architekturdiagramm aufmalt mit allen relevanten Komponenten. Ich sag mal jetzt auf einer Grobarchitektur oder Grobkomponentensicht. Man wird da jetzt nicht jede Klasse des Codes einzeichnen. Und dann fängt man an, sich schrittweise Gedanken zu machen für jede einzelne Komponente erstmal, was für Assets liegen dort eigentlich. Also vielleicht liegen in meiner Datenbank ja die Konten, also wenn ich jetzt eine Bank bin, dann werde ich ja irgendwo eine Datenbank haben, wo ich gespeichert habe, Emanuel Sims hat jetzt 5 Euro hier auf diesem Konto zu liegen. Und da habe ich jetzt ein Asset. Ein Asset könnte aber auch sein, das hier ist jetzt das System, von dem aus meine Fräse gesteuert wird und die bewegt sich und die hat vielleicht tatsächlich auch so Unfallschutzrisiken oder so da dran.
Genau, wenn man sich das vielleicht mal bildlich vorstellen will, also man hat so Knoten, das ist, kann zum Beispiel die Datenbank sein und dann der Server und die Client-Anwendung, also das, die Webseite, und wie reden die miteinander, welche Daten werden zwischen denen ausgetauscht, was hängt da vielleicht noch an Drittsystemen dran, wie zum Beispiel ein Geoinformationssystem oder irgendeine andere Anwendung, genau. Und da zeichnet man schöne Pfeile und schöne Knoten und schreibt noch schlaue Sachen dran. Und das ist so die Übersicht, auf die man drauf guckt.
Ja, und bei manchen findet man dann vielleicht raus, hier werden gar keine wirklich wichtigen Daten übermittelt. Also vielleicht hat man irgendwas, wo eine Anreicherung stattfindet an der UI, wo irgendwie noch so Zusatzinformationen angezeigt werden. Das holt man vielleicht sogar direkt von irgendeiner Suchmaschine ab oder so. Und da werden gar keine Nutzerdaten, keine persönlichen Daten und auch sonst keine sicherheitsrelevanten Daten übermittelt. Und es ist aus der Anwendung irgendwie klar, dass das was von extern generiertes ist, wo man sich vielleicht nicht 100% darauf verlassen kann. Dann kann man auch sagen, naja, muss ich vielleicht jetzt nicht die größten Sicherungsmaßnahmen treffen.
Okay, also als erstes ist wichtig, man hat etwas, worüber man reden kann, worauf man dann alles drauf gucken kann, was eine Hilfestellung gibt. Und das Datenflussdiagramm ist quasi eins dieser Tools. Gibt es noch neben dem Datenflussmodell andere Modelle, wo man quasi so Gesprächsobjekte, nenne ich es jetzt mal, kreieren kann?
Ja, klar. Also kannst andere Methoden. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt eher so eine technische Sicht, die Datenflussanalyse. Andere Klassiker sind Angriffsbäume. Das ist eigentlich eher eine fachliche Sicht, auch wenn bei diesem Baum geht man dann immer weiter ins Detail. Man kommt von einem ganz abstrakten Szenario bis zu einem ganz speziellen, wenn man den ins Letzte treibt. Und im Speziellen ist das natürlich immer wieder alles hochtechnisch. Aber das Vorgehen ist eher ein fachliches.
Genau, man geht so vom Allgemeinen, wie sowas wie Angreifer stehlen wichtige persönliche Daten aus unserem System. Das wäre so der Anfangsknoten vielleicht oder so, je nachdem, wo man anfängt. Und dann baut man den Baum immer weiter auf und schaut, wie schaffen die das eigentlich? Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein? Genau.
Ja, das ist ganz spannend, weil Angriffsbäume eigentlich auch ein klassisches Werkzeug für Angreifer sind, die sich überlegen, ich möchte dieses Ziel erreichen und jetzt analysieren, was habe ich denn für Möglichkeiten, um das zu erreichen? Ja, ich will jetzt vielleicht die Adresse von Emanuel aus der Datenbank oder möchte ich irgendwie stehlen. Jetzt überlege ich mir, wo könnte ich die abgreifen? Ich könnte vielleicht einbrechen ins Rechenzentrum, die Festplatte mit der Datenbank stehlen oder ich könnte versuchen, irgendwelche Kommunikation abzufangen und das daraus zu klauen. Man kann sich relativ abstrakt Dinge überlegen, bis man dazu kommt, ja, wenn ich in das Rechenzentrum einbreche, den Schlüssel, den muss ich mir als erstes besorgen, das mache ich auf folgendem Wege und so weiter und so fort. Und dann hat man, also man kann es bis zu einem konkreten Angriff treiben. Das würde ich jetzt in so einer Bedrohungsanalyse der Art und Weise, wie wir jetzt drüber sprechen, würde ich nicht so weit ins Detail gehen. Aber man kann tatsächlich so weit gehen, wie man glaubt, dass es hilfreich für einen ist.
Mhm. Okay, das heißt also, Datenflussdiagramm eher ein technischer Ansatz. Attack Tree oder Attack-Baum oder wie?
Angriffsbäume.
Angriffsbäume. Ist ja. Angriffsbäume, dann eher die aus Angreifersicht.
Ja, was ich bei Angriffsbäumen auch mag, ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wer möchte hier Schaden anrichten? Was sind denn tatsächlich die Leute, die mich potenziell bedrohen? Und was haben die für Interessen? Weil dadurch hat man eine Priorisierung, die man reinkriegt. Also
das ist eine gute Überleitung zu den Evil-User-Stories. Das finde ich auch noch einen ganz guten Ansatz. Das ist vielleicht eher was Begleitendes, aber man kann es vielleicht auch zum Kern von seinem Bedrohungsmodell machen, dass man sich User-Stories ausdenkt. Also das User-Stories kennt man ja von der klassischen Anforderungsanalyse. Benutzer X möchte dies und das tun und dafür muss er das und das machen und so weiter und das System muss das dann halt leisten. Und das denkt man aber jetzt quasi aus bösartiger Nutzersicht. Also der bösartige Nutzer oder Angreifer XY möchte gerne Folgendes tun und dafür macht er jenes und dann macht er das und dadurch entsteht der Schaden, dass man sich so kleine Evil-User-Stories überlegt und wenn man daran rumrätselt, da fängt man gleich direkt an mit, wer greift eigentlich an und warum greift er an und dann fängt man an, sich Gedanken zu machen, wo im System kann er das eigentlich machen.
Dazu habe ich tatsächlich noch eine Frage, weil Evil-User-Stories klingt schon so, okay, der böse Angreifer, der vor seinem Computer im Dunkeln sitzt und uns angreift oder dementsprechend. Könnte man die dann auch nicht nutzen für Szenarien, die vielleicht nicht unbedingt evil sind, sondern einfach nur, wo ein Nutzer irgendwas falsch verstanden hat, hat ein paar Knöpfe falsch gedrückt und dann auf einmal gibt's eine DDoS-Attacke auf unseren, für der Client zu viele Anfragen aus und DDoS das System. Also, ist ja auch ein Angriffsvektor einfach, dass etwas, der Nutzer muss ja nicht immer böswillig sein, das ist bloß, dass das System gibt das her. Ne?
Genau, da habe ich gerade erst eine Evil-User-Story geschrieben vor dem letzten Bedrohungsmodell. Ein Benutzer hat die Aufgabe, eine relativ eintönige Aufgabe zu machen an einem System. Und weil er halt clever ist, schreibt er ein Skript dafür, um diese Aufgabe quasi automatisiert von seinem Computer machen zu lassen, um stundenlange unnötige Klickarbeit zu sparen. Aber das Skript hat einen Bug, läuft amok, müllt die Datenbank zu, große Katastrophe. Das wäre auch eine schöne Evil-User-Story, auch wenn der Nutzer nicht böse ist, sondern eigentlich sogar eher motiviert, seine Arbeit schnell über die Bühne zu bringen.
Ja, in der heutigen Zeit ist es dann vielleicht sogar schon vielleicht noch ein bisschen anders. Es ist nicht der Nutzer fragt seinen AI-Agent, den er bei sich auf dem Computer hat, der einen Skript, sich ein, nicht mal ein Skript zu schreiben, sondern es einfach für ihn zu machen, kriegt die nötigen Passwörter und Schnittstellen und fängt dann an, was zu machen. Ist natürlich jetzt auch nochmal ein Angriffsvektor.
Ja, klar. Eins, was ich auch schön fand, methodisch, also wir haben jetzt drüber gesprochen, was macht man dann eigentlich? Und gerade wenn man nicht so viel Erfahrung hat, gibt's da ganz einfache Hilfen, die das auch ein bisschen gamifizieren. Da gibt's so ein Elevation of Privilege Spiel, was man spielen kann. Und die Idee ist ja, dass man so Bedrohungsanalysen immer wieder macht, zum Beispiel so einmal im Jahr, weil man entwickelt, das Objekt entwickelt sich ja weiter und damit ändern sich vielleicht auch die Bedrohungen. Und dann kann man dann stückweise Erfahrung sammeln und immer besser werden. Ich glaube, Frederik, du und ich weiß nicht, Thomas, du auch? Ich glaube, ihr habt das mal gemacht bei euch im Team. Ich habe das leider noch nicht praktisch durchführen können. Ich habe das nur gesehen bisher.
Ja, genau. Möchtest du zuerst?
Fang doch ruhig an.
Gut, dann fange ich an. Genau, ich habe das so ein bisschen mit in bei uns in die Firma mit reingetragen, weil ich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist das etwas, was von der OWASP, ich bin mir gerade nicht sicher, wofür die ganzen Akronyme stehen, aber halt rausgebracht wurde. Und am Ende ist es ein Kartenspiel. Das kann man sich auch als physisches Kartenspiel kaufen. Wir haben es, im heutigen Zeitalter mit Teams bräuchten wir
noch. Kurze Korrektur, ich glaube, OWASP hat nicht Elevation of Privilege, sondern Sweat Dragon rausgebracht. Das könnte man vielleicht auch nochmal an der Stelle erwähnen. Das ist so ein einfach ein kleines Programm, mit dem man sich diese Datenflussdiagramme zusammenklicken kann und da so Bedrohungen attributieren kann und so weiter. Genau. Genau, Elevation of Privilege, das Spiel stammt, glaube ich, von Microsoft.
Stimmt, das ist ein White Paper von einem von Microsoft entstanden.
Mhm, okay.
Stimmt, das hatte ich durcheinander gebracht. Genau, am Ende vom Tag ist es es ist nach dem Stride-Modell, sind die 5 Angriffsvektoren: Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure,
Denial of Service
und E ist der Namensgeber Elevation of Privilege.
Ja.
Und man hat im Prinzip Karten von 2 bis Ass. Und ja, das Spiel ist tatsächlich ganz interessant, weil es hat den spielerischen Wert. Man möchte auch gewinnen, man möchte die meisten Punkte sammeln. Punkte gibt's, wenn man in einer Runde die höchste Karte gelegt hat und für jedes Threat, die man gefunden hat. Und die Sache auf den Karten stehen dann halt immer bei Information Disclosure zum Beispiel: durch schwache Authentifizierung konnte ein Autorisierung konnte ein Nutzer auf Daten zugreifen, die, also fast schon wie die Evil User Stories, geben sie halt nur Impulse und dann liegt es halt an den Spielenden, daraus was zu machen.
Und mit den Karten, die man hat, die einem quasi Ideen geben, zu gucken, ob man die irgendwie aufs eigene Projekt anwenden kann.
Genau, und je höher die Karte, desto, zumindest in meinen Augen, also je mehr Punkte die Karte gibt, desto gravierender ist auch die Sicherheitslücke. Bei so 2 ist das meist so, ja, jemand kann, ich weiß nicht, jemand kann einen Log lesen, der ihm aber jetzt so direkt keine Informationen bringt, aber auf das Ass ist dann, du kannst dir selber was überlegen, also musst dir dann selber was Eigenes überlegen, und beim König ist dann halt auch schon so, bei Information Disclosure, jemand kann deine Datenbank auslesen, also ist vielleicht jetzt nicht 1:1 richtig, aber vom Konzept her. Und ja, das Kartenspiel hat uns im Team wirklich geholfen. Bei uns gab es jetzt keinen jahrelangen Sicherheitsexperten, aber wir haben alle von Grund auf das Projekt begleitet und aufgebaut, vom ersten Commit bis zur jetzigen Implementierung. Und das hat uns viel mitgebracht. Und die Nachbereitung war vor allem spannend, weil wir viel mal hatten wir so, Moment mal, das könnte man jetzt, das wäre was. Und dann in Nachbereitung, nee, das, zum Glück hat das Framework, was benutzt, schon einen Schutz dagegen eingebaut. Aber das haben wir jetzt damit dokumentiert. Das heißt, wenn die Frage nochmal aufkommt, haben wir am Ende etwas.
Ja, wo, spannend.
Ja, definitiv.
Aber das heißt, Dokumentation ist nochmal ein Thema, was mir einfällt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ThreatDragon benutzt, das ist ja, fällt am Ende eine Datei raus, wo man, sag ich mal, das Projekt abspeichern kann, und da stehen dann Bedrohungen drin, die auch irgendwie nicht in einem Diagramm verortet sind. Oder die Dokumentation ist mir tatsächlich wichtig, dass man die Risiken am Ende irgendwie aufschreibt, dass man sie nicht vergisst und dann vielleicht auch dran schreibt, was macht man jetzt tatsächlich. Und manchmal entstehen da tatsächlich Tickets, wo man Dinge tun muss draus. Also nicht nur manchmal, sondern es sollte passieren, wenn man Probleme gefunden hat. Ich kenne das auch so als Klassiker, dass man die Dokumentation dann in Jira macht. Dann hat man Jira-Tickets für Bedrohungen und so.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, der spielt sogar manifest eine Rolle, dass es halt nicht reicht, ein Bedrohungsmodell zu erstellen, sondern dass daraus auch eine konkrete Folgen abgeleitet werden müssen und die auch umgesetzt werden müssen und dass es da einen Prozess gibt, um damit auch irgendwie umzugehen. Also idealerweise fallen natürlich irgendwelche Tickets daraus. Dazu muss man sich natürlich zu den Bedrohungen dann erstmal irgendwelche Mitigationen oder Lösungen überlegen und genau, die müssen dann umgesetzt werden. Und ich finde, meine Erfahrung bei der Dokumentation ist auf jeden Fall, man muss sich ein bisschen so vorstellen, man hat jetzt diese ganzen Schwachstellen gefunden. Oft hat man dann auch schon irgendwelche Mitigationen sich während dieses Bedrohungsmodellierungsprozesses ausgedacht. Und es ist aber natürlich so, dass eine Mitigation oder eine Behebung auch für verschiedene Bedrohungen eine Lösung sein kann. Sowas wie ein Backup machen, ne? Ist eine Mitigation für vielleicht ein Dutzend von Bedrohungsvektoren. Und deshalb würde ich das trennen. Ich würde da quasi eine Liste von Schwachstellen haben, eine Liste von Mitigationen, und die würde man dann aufeinander beziehen und daraus dann irgendwelche Maßnahmen ableiten. Und das muss dann natürlich dann der Product Owner dann entscheiden, welche Sachen er in Kauf zu nehmen bereit ist, weil sind keine wichtigen Daten, kann man in Kauf nehmen, wie auch immer, ist zu aufwendig für den Nutzen oder ja, muss unbedingt nächste Woche passieren.
Dazu natürlich auch mit dem Ranking und wo wann was dann umgesetzt wird, ist natürlich auch die Bedrohungseinschätzung natürlich ganz wichtig. Das heißt, ich habe jetzt eine Bedrohung gefunden. Wie gravierend ist das? Ich kenne das noch, wie war das? Die eine Achse war, wie wahrscheinlich ist es, dass es kommt, und die andere Achse war, wenn es eintritt, wie viel Schaden richtet es an? Da würde ich mir eure Erfahrung nochmal anfragen, wie ihr das macht, wie ihr daran geht oder rangegangen seid.
Ja, wir haben das tatsächlich selten oder nicht wirklich gemacht, so eine Gefahreneinschätzung. Ich finde es aber eigentlich eine gute Sache. Es ist ja nicht nur, wie groß ist der Schaden und wie schwer ist es, die Sicherheitslücke auszunutzen, sondern auch, wie viel Motivation hat ein Angreifer. Also das spielt eine ganz zentrale Rolle. Kaputt machen ist immer einfach, aber was habe ich davon als Angreifer erstmal? In vielen Fällen nichts. Daten stehlen ist schon viel attraktiver. Genau, und dass man aus diesen verschiedenen Komponenten dann eine reale Bedrohung ableitet, das ist, glaube ich, gar nicht so trivial, aber total wertvoll.
Risikomanagement hat ja einfach nur eine Risikoeintrittswahrscheinlichkeit und eine Schadenshöhe und die werden dann multipliziert, kann man letztlich eine Tabelle draus machen und dann kann man ablesen, wie hoch die Priorität jetzt für dieses Risiko ist. Und genau, die Angreifermotivation, die ist total wichtig, hier mit reinzubringen. Also man kann auch sagen, die ist letztlich in der Risikoeintrittswahrscheinlichkeit enthalten, aber es ist oft einfacher zu sagen, ja, das ist wahrscheinlich technisch gesehen eher leicht oder eher sehr schwer auszunutzen. Und wenn man eine hat, die technisch schwer auszunutzen ist, wo keine große Angreifermotivation besteht, dann sinkt damit das Risiko nochmal deutlich mehr.
Ist dann wahrscheinlich auch für den PO wichtig zu wissen eigentlich, dass man dann sagen kann, okay, wo priorisiere ich das hin? Weil der PO hat ja auch immer noch mal jemanden, den er zufriedenstellen muss. Das heißt, das muss jedes Finding, was man hat, was man auch fixen muss, weicht dann natürlich einem Feature, was man dann in dem Zeitplan, in dem Zeitraum halt nicht fixt oder nicht implementiert, eher gesagt.
Genau, ist auch wieder ein guter Punkt, warum der PO mit dabei sein sollte, um dann gleich auch den Entstehungsprozess mit zu beobachten und ein Verständnis dafür zu bekommen, welche Relevanz das für das aktuelle System eigentlich hat. Und um nochmal auf dieses Elevation of Privilege Spiel zurückzukommen. Du hattest das Kartenspiel erwähnt. Wir nutzen da die Online-Variante davon. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, das Ganze mal in ein schönes, quasi webbasiertes Kartenspiel zu gießen. Da sollte man natürlich jetzt nicht irgendein öffentlich gehostetes Spiel nehmen und da seine ganzen Sicherheitslücken reinwerfen, sondern ich würde empfehlen, Test, sondern das sollte man auf jeden Fall selbst hosten. Das ist auch nicht so aufwendig. Das Spiel, also dieses Online-Spiel, ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben uns da tatsächlich selber mal rangesetzt und das wieder auf aktuellste Stand gebracht, sodass es auch mit den neuesten Datenschema von ThreatDragon zusammenspielt. Man kann sich also in ThreatDragon sein Datenflussdiagramm zusammenstellen und dann in diesem Elevation of Privilege der Webanwendung das dann da reinwerfen und da dann die Karten ausspielen und den unterschiedlichen Komponenten zuordnen. Mhm. Genau, wir haben da einen Repository, wo die aktuellste Version liegt. Da kann man sich dann den Code runterladen und beziehungsweise einen Container runterziehen, um das dann selbst zu hosten und durchzuführen.
Das vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wir werden vielleicht in den Shownotes dann die verschiedenen Links reinpacken von allen, also von den ThreatDragon, vom OWASP und vom Elevation of Privilege und dem Repository, von dem du geredet hast.
Zum Spiel auch nochmal, also es macht zum einen Spaß für die Entwickler, aber es hat bei uns beim Kunden auch tatsächlich, ist es sehr gut angekommen und sie haben das dann tatsächlich auch in andere Projekte übernommen. Das ist auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen und die Product Owner haben da auch eine Freude dran entwickelt, da mitzugrübeln, darüber mit nachzudenken. Das ist schon sehr motivierend und bindet alle Beteiligten gut ein. Wirkt ein bisschen merkwürdig, das die Software-Sicherheit zu einem Spiel zu machen, aber es funktioniert tatsächlich ziemlich gut und ist sehr produktiv.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung auch zum nächsten Thema. Der Kunde hat es gut gefunden. Was waren denn so jetzt Probleme, Erfolge, Herausforderungen, die dabei entstanden sind?
Ja, also das größte Problem ist der zeitliche Aufwand. Der ist nicht zu unterschätzen. Wir haben bei besagten Kunden vielleicht ein halbes Dutzend Anwendungen, für jede dieser Anwendungen dann irgendwie so 6-7 Leute für einen Tag oder einen halben Tag damit zu beschäftigen. Das geht schon real ins Geld. Vor allem, wenn man das dann wiederholt machen will. Meine Erfahrung ist auch, dass sich das lohnt, das wiederholt zu machen. Wir haben das der Reihe nach verschiedenen Anwendungen gemacht und natürlich ähneln die sich alle, weil es ein unterschiedlicher Tech-Stack ist. Aber wir haben dann mit jeder neuen Anwendung immer wieder neue Sachen gefunden, die auch für die alten Sachen relevant sind. Also da passiert tatsächlich auch viel im Verlauf dieses Erfahrungsgewinns und des immer wieder Überdenkens. Ich finde das eigentlich sehr produktiv, aber das kostet Zeit und damit Geld. Meine Erfahrung ist, dass es allerdings gleichzeitig auch einen enormen Weiterbildungscharakter hat für alle Beteiligten, weil man sich eben so gegenseitig inspiriert, weil man sich gegenseitig auf Ideen bekommt, weil man diese Art zu denken lernt, einfach gemeinsam. Wenn man sich da alleine hinsetzt, dann googelt man vielleicht mal da irgendwelche Schwachstellenprobleme durch oder muss sich auf eine persönliche Erfahrung beziehen, wovon man mal gehört hat, was ein Problem sein könnte. Das ist einfach was ganz anderes, wenn der vom Junior-Entwickler bis zum altgedienten Architekten alle zusammensitzen und alle so gemeinsam auf das System raufgucken. Das ist im Prinzip wie eine große Weiterbildung in Security.
Bei Zeit fällt mir noch ein, dass man irgendwann auch ein bisschen lernt, damit besser umzugehen. Also gerade so diese Risikowerteinschätzungen, wenn man da jetzt angeht. Im Idealfall schätzt man ja den Wert dann in Euro ein oder so, was vielen Leuten super schwer fällt. Und wenn man sich da ein bisschen eingroovt und merkt, ja, ich gebe hier einfach auf einer Skala von 1 bis 5 Punkte und ich halte mich jetzt nicht an jedem hier ewig auf und führe stundenlange Diskussionen über den Risikowert. Den kann man auch nochmal neu vergeben im nächsten Jahr, wenn man sich da nicht einig wird, dann kommt man auch mit der Zeit schneller voran. Also da, ja, ich denke, das ist auch, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, wird das deutlich besser.
Das flutscht immer mehr.
Stimmt, wir haben das ja auch gespielt, das Spiel. Beim ersten Mal sind wir jede Karte durchgegangen und ist das ganz genau durchgelesen. Was bedeutet diese Karte für unser System? Beim zweiten Mal, weil wir halt auch einen gleichen Technologie-Stack über all unsere Projekte haben, haben wir dann teilweise auch Threads, die wir in dem einen Projekt im Set-Modul mit der Mitigation hatten, rüber kopiert und dann gesagt, okay, das haben wir schon mal. Herausforderung, Zeit definitiv. Erfolge auf jeden Fall auch persönlich, muss ich sagen, nachdem wir es gespielt haben wir hatten einen halben Tag 5 Projekte, also 2,5 Tage, also 2,5 Arbeitstage, und ich mich dann als nächste Ticket gesetzt habe, um es zu programmieren, halten die Diskussionen immer noch so ein bisschen in meinem Kopf nach, und das tun sie immer mal wieder, dass besonders energische Diskussionen, warum das eine Schwachstelle ist und das keine Schwachstelle ist, wenn man dann beim Programmieren wieder über solche Schemata kommt, heilen dann doch wieder nach und dann, Moment mal, darüber muss ich nachdenken, weil das hatten wir hier besprochen. Also das finde ich persönlich jetzt einen sehr großen Erfolg.
Ich finde es sehr spannend, was man manchmal so rausfindet in so Workshops. Also ich habe einmal gehabt, damals nannte man das noch nicht Bedrohungsmodellierung. Das hatten wir damals mit dem Fachexperten beim Kunden gemacht und Architekten und so. Also waren schon ein paar Leute da, war jetzt nicht ganz so, die Entwickler waren ein bisschen weniger beteiligt, aber wir haben da gesessen und unterschiedliche Sicherheitsanforderungen uns angeschaut und sind da strukturiert durchgegangen. Und dann kam am Ende raus, also das ist halt ein Projekt, was inhaltlich letztlich selbst ein Security-Feature war. Und dann kam raus, dass so manche Kern-Security-Features, die wir eigentlich erwartet hatten, viel weniger wichtig waren als so Sachen wie Verfügbarkeit. Ja, Verfügbarkeit ist total wichtig, weil wenn das System weg ist, wenn hier einer reinkommt und uns ausraubt, so viel kann er gar nicht ausrauben, wie wenn das Ding hier ausfällt, was das an Schaden verursacht. Und das ist manchmal ganz spannend, dass man dann doch bei solchen Sachen rauskommt, die irgendwie unerwartet sind. Und eine andere Anekdote, die mir gerade noch einfällt, ist zum Thema Zeit, gar nicht wie viel Zeit brauche ich dafür, sondern wie viel Zeit haben die Leute dafür. Wenn man Leute gerade so um Stress erwischt, dann werden solche Aktivitäten manchmal als jetzt eigentlich weniger wichtig wahrgenommen. Und dann haben die Leute keine Lust da zu sitzen und dann machen die nicht gut mit.
Das ist vor allem relevant. Das Threat Model Manifesto macht ganz stark, dass man ein Threat Model eigentlich erstellen muss, bevor man anfängt, Sachen zu entwickeln. Das sieht dann natürlich ganz anders aus als bei einem fertigen System, weil das natürlich noch alles viel abstrakter und generischer ist. Aber das stimmt total. Aber gerade in dieser Phase nehmen sich die wenigsten Product Owner jetzt irgendwie die Zeit und das Geld in die Hand, um da zusätzlich ein sauberes Architekturmodell zu erstellen, ein sauberes Datenflussdiagramm und dann nochmal Bedrohungsanalyse, bevor man überhaupt die erste Zeile Code geschrieben hat. Das muss man dann auch wollen.
Da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Wenn man tatsächlich gerade dabei ist, mit dem Kunden zusammen etwas auszuarbeiten, eine Architektur zu erstellen, einen Technologie-Stack zu setzen, wem liegt es, also wessen Job ist es dann auch zu sagen, lasst uns jetzt auch das Threat Model machen, weil ich nehme mal an, dass der Kunde wahrscheinlich nicht unbedingt immer der Erste sein wird, der mit dem Threat Modeling oder der Sicherheitsanalyse um die Ecke kommt, sondern eher, ich kenne das ja auch, Minimal Valid Product, ne, dass man das erste rausbringen, womit man dann schon mal rumspielen kann, um Feedback zu bekommen. Wann ist eigentlich der Zeitpunkt dann, das zum Kunden zu tragen und wessen Job ist das dann?
Also es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was man jetzt genau vertraglich vereinbart hat mit dem Kunden. Im Idealfall würde ich mir wünschen, dass der Kunde von selbst auf die Idee kommt. Wenn er das aber nicht kommt, dann sollte irgendwo ein Architekt oder so zumindest von alleine auf die Idee kommen, weil die Aufgabe des Architekten ist ja so, nicht funktionale Anforderungen irgendwie zu erfüllen. Und Security ist letztlich eine nicht funktionale Anforderung.
Ja, unsere Erfahrungen waren, dass wir das als Entwicklerteam reingetragen haben beim Kunden, dass da aber so gut angekommen ist, dass sie das dann einfach selbstständig für alle ihre anderen oder einige oder viele ihrer anderen Projekte, mit denen wir gar nichts zu tun haben, mit reingetragen haben, so dass das sich schon ein bisschen von selbst verbreitet als Kultur beim Kunden. Aber die Initialzündung kam schon von uns eher.
Und das ist schon echt mega, wenn das so gut ankommt, dass der Kunde das gleich noch an anderen Stellen auch machen will.
Ja, da muss man dazu sagen, dass da auch Erfahrungen mit Sicherheitsproblemen eine Rolle spielen. Das muss dann quasi, ja, der Kunde entweder auf die harte Tour lernen, dass das wichtig ist, oder genau, oder sich halt gut beraten lassen.
Ja, aber spannend finde ich schon, ich bin mal in so einer Situation gewesen, wo wir ein Projekt angefangen haben und dann wollten wir jetzt ein Threat Model machen, weil man macht das ja vorher und tatsächlich da die Aufmerksamkeit und die Energie dann dafür nicht da war und wir haben das dann durchgezogen und ich glaube einen Monat später hätten wir ein besseres Ergebnis bekommen und hätten immer noch Zeit gehabt, irgendwie umzusteuern, wenn wir merken, oh, das, was wir hier architekturmäßig aufgemalt haben, das passt vielleicht nicht ganz so.
Eine Herausforderung auch, die bei uns aufkam, ist halt, was du ganz am Anfang angesprochen hast, und da wollte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, ist der Scope. Was kommt alles ins Threat Model? Weil das gab große Diskussionen bei uns im Team, wo man sagt, wir müssen nicht alles aufschreiben, was schon von, ich meine, unser Produkt läuft in der Microsoft Azure Cloud Umgebung. Die bringt natürlich verschiedenste Sicherheitsmechanismen mit sich, zum Beispiel einen Out-of-the-Box DDoS Scope, der vor jeder der Ressourcen hängt. Da war dann auch die Diskussion, tragen wir ein Thread ist das DDoSen und wir haben den Azure DDoS-Schutz davor, oder weil es auch nicht, ne, so muss das mit rein. Es gab viele Diskussionen, wo setzen wir jetzt den Schnitt? Fast sogar mehr als was ist ein Thread-Model. Also was ist eine Thread? Meistens die Threads, die wir gefunden haben, die waren eigentlich, oh ja, das ist eins. Nur tragen wir es ein.
Naja, also wenn man Dinge irgendwie auf einen Vertragspartner wie jetzt Microsoft in dem Fall überträgt, dann darf man sich schon darauf verlassen, dass er auch gewisse Dinge löst, aber mal ein bisschen nachschauen schadet ja nicht. Also gerade bei DDoS, habe ich denn wirklich den Schalter umgelegt, dass DDoS-Schutz hier aktiv ist? Die Frage darf man sich schon stellen. Also was liegt in meinem eigenen Einflussbereich? Und umgekehrt solche Sachen wie, dass da jetzt keiner einbricht bei denen im Rechenzentrum, da werde ich mich jetzt nicht in der Praxis drum kümmern, sondern da werde ich gucken, ob ich vertraglich entsprechend was Sinnvolles vereinbart habe und der Dienstleister vielleicht sagt, er geht hier nach gewissen Standards vor und dann gibt es vielleicht sogar ein ISO-Zertifikat dafür oder irgendwas, was mir glaubhaft macht, dass er sich um die Sachen schon gut kümmert.
Genau. Wir hatten da auch die Erfahrung gemacht, also der Scope ist wirklich auch eins der größten Probleme bei der Durchführung. Da gibt es dann auch viel Diskussionen, viele unterschiedliche Vorstellungen, wo man die Grenzen zieht. Und gerade in unseren Fällen hatten wir auch viele andere Anwendungen, die da mit unserer Anwendung spielen. Verlässt man sich darauf, dass die ihre Inputs validieren, dass da kein Datenmüll reinkommt, dass die uns nicht irgendwie lahmlegen mit zu viel Anfragen und so weiter. Wie viel Vertrauen setzt man in die anderen Anwendungen von den anderen Entwicklungsteams und wo zieht man da die Grenze? Ist total schwer zu beantworten. Ich würde auch sagen, im Zweifelsfall lieber ein bisschen weiter gucken als zu kurz, aber man muss auf jeden Fall irgendwo eine Grenze ziehen. Und da hatten wir aber auch schon interessante Erfahrungen. Also du hast DevOps schon angesprochen bei euch. Wir haben dieselbe Situation, dass wir gar nicht verantwortlich sind. Das läuft in einem Kubernetes-Cluster, das wird von unserem Kunden gehostet. Das Ganze, das ist alles gar nicht unser Bier. Aber dann ist uns aufgefallen, naja, Moment, unsere Anwendung hat aber spezielle Anforderungen an den Cluster, die andere Anwendungen nicht haben. Und wer hat das jetzt auf dem Schirm? Die Clusterbetreiber, die machen halt quasi, die könnten das auch auf dem Schirm haben, dass solche Sonderfälle irgendwie auch sicher abgedeckt sind, aber im Zweifelsfall übersehen die das auch, weil die haben natürlich eine Unmenge an Anwendungen, die sie da irgendwie betreuen müssen, und dafür machen sie sicherlich vielleicht auch eine gute Bedrohungsanalyse, aber gerade so Sonderlocken, wie wir sie dann haben wollen, machen ganz neue Probleme auf, und da finde ich dann schon, dass wir auch die Verantwortung haben, die zu finden und Vorschläge zu arbeiten, wie man die löst, auch wenn wir selbst die gar nicht lösen können, weil es natürlich dann technisch nur beim DevOps-Team umgesetzt werden kann. Also das waren ganz konkrete Erfahrungen aus unseren Bedrohungsmodellen. Es lohnt sich schon mal ein kleines bisschen über den logischen Scope-Rand hinaus zu gucken, ohne dass man sich darin verliert.
Dabei fällt natürlich auch noch eine Frage ab. Hat sich's gelohnt? Also jetzt aus Erfahrung bei euch in den Projekten. Habt ihr was gefunden, was wo ihr gesagt habt, oh ja, also ihr müsst natürlich jetzt nicht sagen, welche Sicherheitslücke ihr bei euren Projekten gefunden habt, aber so allgemein gesprochen, habt ihr tatsächlich auch, wurdet ihr fündig oder?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo mal eine eklatante Sicherheitslücke gefunden haben, aber wir haben viele Sachen gefunden, wo wir gesagt haben, oh, hier können wir besser werden, das lohnt sich auch, das wäre sinnvoll. Wo man merkt, dass man vorher vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß unterwegs war.
Genau, also eklatante Sachen haben wir auch nicht gefunden, aber schon eine Reihe von Sachen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich nicht schön, das sollte man auf jeden Fall besser machen. Vor allem auch Sachen, die wir schon irgendwie kannten, aber nie so ausbuchstabiert haben, wo wir immer schon gesagt haben, okay, warum reden wir über diesem Trittsystem eigentlich mit unauthentifiziert, müsste man da nicht irgendwann mal irgendwie was machen und so weiter. Das wird dann einfach mal verschriftlicht und das steht dann auch klar da und dann wird das nicht vergessen und dann ist das wie so eine Mahnung quasi immer, hat man das vor Augen. Und was ich außerdem sehr lohnenswert fand, vor allem auch für den Product Owner, so ein Gefühl der Sicherheit, wir haben uns mal alles angeguckt und wir haben eine gute Vorstellung davon, wie sicher das System ist. Klar, man kann immer was übersehen, aber das ist einfach ganz anders, wenn man so ein Bedrohungsmodell vor sich liegen hat und dann so ein bisschen weiß, was sich alles für Gedanken gemacht wurden. Und bei diesem Gedankenprozess sind die Product Owner idealerweise dabei, als wenn man sagt, naja, wir haben da ein System, das wird schon hoffentlich irgendwie zusammenhalten, aber so richtig sicher bin ich mir nicht.
Wenn ihr euch jetzt das mal kurz was überlegen müsstet, was wäre denn ein gutes Finding? Also mal abgesehen jetzt natürlich, der Kunde hat die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl, man konnte vielleicht sehen, was man hier und da ein bisschen besser machen kann. Aber wenn man jetzt ein Threat-Model durchführt, nach was sucht man? Also was wäre denn ein gutes, was wäre ein Beispiel für ein gutes Finding, was man dann hinterher rumkommt noch zusätzlich?
Ein Klassiker, den man in den Projekten, in denen ich jetzt so aktiv war, finde ich, habe viel Keyclock im Einsatz in den Projekten in den letzten Jahren. Klassiker, den man findet, ist, ja, es gibt ja hier irgendwie Tokens und die validieren wir und wir vertrauen denen und dann stellt man fest, ja, da ist aber irgendwie noch ein Hash-Algorithmus eingestellt, ein Signatur-Algorithmus eingestellt, der jetzt vielleicht nicht mehr ganz so modern ist. Also die klassischen RSA-basierten Dinger sind, glaube ich, bei Keyclock immer noch Default und man muss dann aktiv was machen, um auf ECDSA vorwärts zu kommen. Das ist so ein Klassiker und das ist einfach eine Verbesserung, die man dabei findet. Und man macht sich halt Gedanken, ich habe ja diese Tokens und die sind zentral für, um hier irgendwie Vertrauen zwischen meinen Anwendungen zu schaffen. Das geht technisch schon ziemlich in die Tiefe, kommt aber relativ schnell von diesem abstrakten Datum, was man findet, was da hin und her geschickt wird.
Also wir haben auch einige interessante Sachen gefunden, die vor allem mit so Denial-of-Service-Lücken zu tun haben. Also wie kann man das System so überlasten, dass es nicht mehr sinnvoll genutzt werden kann? Gerade wenn man sich nie Gedanken darüber gemacht hat, wie viel oder wie große Inhalte man so an Schnittstellen zulässt, dann kann das nämlich sein, dass da irgendwie eine Schnittstelle mit Gigabyte großen Datenpaketen lahmgelegt wird und dann einfach nichts passiert und man nicht so richtig weiß, warum. Das kann auf ganz verschiedene Weisen passieren. Das können zum Beispiel auch riesige Header sein oder irgendwelche, also Sachen, an die man nicht so unmittelbar denkt. Am interessantesten fand ich aber ein Finding, wo wir festgestellt haben, hier könnte ein Drittsystem durch unser System lahmgelegt werden, wenn man das gezielt und geschickt ausnutzt. Also unser System wäre gar nicht so bedroht gewesen, aber im Zweifelsfall wäre dann ein Drittsystem vollgemüllt worden. Wenn man das weiß und wenn man dafür irgendeine Motivation hat, könnte ich mir jetzt gerade unmittelbar keine ausdenken für. Aber das ist schon interessant zu schauen, welche Rolle spielt meine Anwendung im Ökosystem aller anderen Anwendungen und wie kann es vielleicht auch andere Anwendungen betreffen und bedrohen.
Das stimmt.
Für mich war es immer total hilfreich. Am Ende hat man viel über so Priorisierung gelernt. Wo sind Sachen wichtiger, wo sind Sachen weniger wichtig? Und dann guckt man also wirklich auch genauer hin bei den Sachen, wo man weiß, hier sind meine kritischen Daten. Und ganz oft kommen auch so, wenn Sachen, sag ich mal, ein bisschen hemdsärmlich aufgesetzt sind, kommen einfach so Standardfragen wie, hier ist meine Verbindung zu der Datenbank, hier gehen diese ganzen wichtigen Daten drüber, werden die dann im Klartext übermittelt? oh, die werden im Klartext übermittelt. Ich müsste mal Datenbankverschlüsselung, also die Transportverschlüsselung hier einschalten. Das sind so Klassiker. Wenn, gerade wenn Sachen hemdsärmlich und schnell aufgesetzt werden, wird man da auf jeden Fall nochmal drauf gestoßen, das zu machen. Ich sag mal, ist eigentlich was einem nicht passieren sollte, aber es bringt einen nochmal aktiv ins Nachdenken.
Jetzt haben wir unser Bedrohungsmodell. Alle sind glücklich. Aber wie geht's weiter, sozusagen? Also was wartet man jetzt ein Jahr und macht das Ganze nochmal, oder wann ist der richtige Punkt, das nochmal anzusetzen? Ist es vielleicht nach der nächsten großen Umbauaktion, weil sich die Infrastruktur geändert hat, oder?
Ja, es gibt ja zwei Szenarien. Das eine ist, es gibt so einfach so langsame Projektentwicklung, wo sich so vielleicht gar nicht mal substanziell was ändert. Vielleicht entwickelt man ein ganzes Jahr lang nur an den Farben des Themes, im schlimmsten Fall. Okay, für andere Leute ist das vielleicht der schönste Fall, ich weiß es nicht. Wenn ich persönlich nicht meine, nichts gegen Farben und Themes, das ist schon auch wichtig. Aber an der Stelle muss man vielleicht nicht sofort wieder einen entsprechenden Thread-Modeling-Workshop machen, aber vielleicht mache ich zwei Monate später gleich einen großen Architekturumbau und dann sollte ich mir da eigentlich auch gleich wieder Gedanken machen, finde ich.
Mhm. Es gibt vielleicht noch ein drittes Szenario, nämlich, dass sich die Bedrohungslage verändert. Wir haben jetzt zum Beispiel, also irgendwann war dann plötzlich diese Supply-Chain-Angriffe waren plötzlich relevant. Das ist, glaube ich, gar nicht so lange her, dass man festgestellt hat, wir verlassen uns ja ganz viel auf fremde Software, ne? Man schreibt ja nicht alles von 0 auf 100 hoch, sondern benutzt natürlich viele Komponenten, Bibliotheken, die andere Leute geschrieben haben, die gut abgehangen sind, die von vielen Leuten genutzt werden, und dann stellt sich plötzlich raus, da ist leider Malware drin gewesen oder da sind kritische Sicherheitslücken drin gewesen. Wie verhindert man das? Und dann gibt's auch ganz clevere, bösartige Art und Weise, diese Abhängigkeiten auszunutzen, indem man da Pakete austauscht, indem irgendwelche Open-Source-Projekte plötzlich von bösartigen Akteuren übernommen werden. Da gab's so einige Erfahrungen mit, dann hat es plötzlich eine viel größere Rolle gespielt. Wenn man das vorher nicht auf dem Schirm hat, macht das schon Sinn, dann nochmal über die Projekte drüber zu gucken oder zumindest in dem Fall über all seine Projekte gemeinsam, weil der Entwicklungsprozess ist ja meistens ziemlich ähnlich. Jetzt haben wir zum Beispiel die KI-Geschichten. Immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler verlassen sich auf das, was die KI ihnen so erzählt. Und da gibt's auch schon wieder ganz clevere Angriffsmöglichkeiten, dass man sich von der KI dann irgendwelche bösartige Software unterjubeln lässt, irgendwelche Abhängigkeiten, die man dann einbindet. Genau, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein guter Grund ist, auch mal wieder auf ältere Bedrohungsmodelle drauf zu gucken. Wie guckt man davon heute drauf? Und dann gibt's noch einen weiteren Aspekt, nämlich an sich verändernde Anforderungen. Also es gibt jetzt schon eine gesellschaftliche Sensibilität für Cybersecurity, würde ich sagen, gerade für kritische Infrastruktur. Da müssen viele Protagonisten drüber nachdenken, müssen neue gesetzliche Vorgaben erfüllen und müssen deshalb nochmal mit sich ins Reine gehen und für ihre Software sicherer machen. Oder so klassische Zertifizierungen wie die ISO 27001, die immer mehr in den Vordergrund rückt bei Ausschreibungen, bei genau Projektanforderungen, wo sowas dann auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
ISO 27001?
Ja.
Was ist das nochmal?
Die ISO 27001 ist eine Beschreibung für ein sogenanntes Informationssicherheitsmanagementsystem. Letztlich heißt das eine Organisationsstruktur für IT-Sicherheit mit, was ziemlich ins Detail geht. Ich habe noch eins zur sich ändernden Bedrohungslage. Da habe ich eine Praxisgeschichte erlebt. Also wir haben ja so öffentliche Dienstleister als Kunden. Und da gab es eine Stelle, da war Verfügbarkeit schon als wichtig eingestuft. Und man hat aber drauf geschaut und gesagt, naja, so viele Akteure gibt es eigentlich nicht, die jetzt ein Interesse haben, hier die Verfügbarkeit runterzuspielen, irgendwie uns zu dossen oder so. Und irgendwann im Kontext, damals war der Ukraine-Krieg noch nicht neu ausgebrochen, also war vor der, wann war das, 2022, 23?
Ich glaube schon.
War noch davor, aber relativ nah dran. Und dann kam plötzlich ein DDoS-Eingriff rein. Also wirklich wahnsinnig verteilt, relativ viel Datenrate mit unterschiedlich schlauen Requests. Also die waren eigentlich, war ein klassisches Datenflooding, was dort stattfand. Mhm. Und da hatten wir damals tatsächlich keinen Schutz dagegen eingebaut, weil wir gedacht haben, naja, kosten-nutzenmäßig ist das hier nicht sinnvoll. Und das hat sich dann tatsächlich geändert. Also dann haben wir erstmal diesen speziellen Angriff gezielt abgewehrt. Und nachdem dann der zweite Angriff reinkam, relativ bald strukturiert Schutz dagegen angeschafft.
Alles klar. Vielen Dank für eure Informationen und eure Teilnahme.
Ja. Ciao.
Ciao.
Tschüss.